Dana, Dennis und Dexter natürlich, ne? Herzlich willkommen zu Teil 2 von meiner Geschichte. Das letzte Mal haben wir gedreht im April 2021. Also sind jetzt wirklich hier schon einige Jahre vergangen. Vielen Dank, dass ihr wieder Gast in der Sendung seid. Wir wollen heute über wirklich ein schweres Schicksal auch sprechen, über die Krebserkrankung eurer Tochter Delani. Zu Beginn, wie geht's denn eurer Tochter?
Ja, momentan eigentlich ganz gut. Das Gute ist ja bei ihr, sie ist so ein positiver, kämpferischer Mensch und das merkt man jeden Tag. Aber natürlich, wenn man sie so sieht, keine Haare mehr, sie wiegt mittlerweile so um die 48, 50 Kilo, da sieht man halt, dass sie krank ist, geschwächt ist. Aber sie ist jetzt kein Mensch, die den ganzen Tag auf dem Sofa liegen würde. Die will was unternehmen, die will was machen. Die ist auch gerade im Stall bei ihrem Pferden. Und das gibt ihr halt brutale Energie. Aber ich muss im Allgemeinen sagen, wenn wir uns jetzt vor einem Jahr hier getroffen hätten, da war unser Leben noch super in Ordnung, ne? Und von heute auf morgen ist einfach alles anders. Alles anders, das kann man sich gar nicht vorstellen als Außenstehender, wie sich unser Leben von heute auf morgen dann geändert hat. Das ist brutal.
Dann, ich meine, in Teil 1 haben wir ja noch mit all euren Kindern dann zusammen die Sendung auch gemacht, waren ja noch draußen, haben ein bisschen gespielt. Wenn wir vor einem Jahr mit euch gedreht hätten und ihr sagt, da war alles noch anders, wie wurdet ihr denn auf diese schlimme Diagnose aufmerksam?
Also Delani wird jetzt Ende des Jahres 15 und es war kurz vor ihrem 14. Geburtstag. Natürlich ein Mädchen der Pubertät, verändert sich, kriegt Pickel, kriegt vielleicht mal ein paar Stimmungsschwankungen und keine Ahnung. Und dann bin ich mit ihr zum Arzt gegangen, zum Frauenarzt erstmal, weil ihre Periode auch ausblieb. Und die haben dann gesagt, das ist normal, das sind die Hormone. Sie hat überall so richtig schwarze Haare bekommen. Dann haben sie gesagt, ja, die hat zu viele männliche Hormone. Das ist ja nicht schlimm, das ist in der Pubertät mal so, das regelt sich selbst meistens. Oder wir geben ihr die Antibabypille und dann wird das schon wieder. Und habe ich aber gedacht, warum soll ich dir die Pille geben? Die hat noch keinen Freund und nichts. Und dann haben sie halt ganz viele Tests bei ihr gemacht. Und dann waren natürlich Weihnachten, Silvester, die Feiertage und da ist nicht viel passiert. Und dann im Januar waren wir dann bei einem Endokrinologen, bei einem Hormonexperten. Und die haben dann gleich Alarm geschlagen. Die haben angerufen mittags, wir müssen ins Krankenhaus kommen. 3 Tage zur Überwachung, haben sie von oben bis unten durchgecheckt. Ja, und dann kam das, ich war mit ihr die ganze Zeit da. Und dann kamen, keine Ahnung, 3, 4, 5 Ärzte rein. Ihr Mann muss kommen. Wo ist ihr Mann? Und ja, dann kam Dennis irgendwann. Dann saßen wir in einem Raum und da haben sie uns dann halt erzählt, dass sie ein Nebennierenkarzinom hat, also einen Tumor an der Nebenniere. Und ja, dann haben sie uns gesagt, an sich erstmal nicht schlimm. Der Tumor muss entfernt werden und dann sieht man weiter. Und das haben sie dann gemacht, 1, 2 Wochen später. Der war riesengroß. Und dann waren wir im Krankenhaus, da haben sie uns ein paar Tage wieder hingehalten und haben dann gesagt, der ist im Ganzen entfernt und selbst wenn der jetzt bösartig wäre, ist das egal, weil er ist ja draußen, jetzt muss sie sich von der OP erholen und alles ist gut. Ja, und dann waren wir 2, 3 Wochen später zur Kontrolle da und dann war sie CT, MRT und dann war Dions Geburtstag von unserem Sohn und dann sind wir am nächsten Tag wieder ins Krankenhaus und da saßen dann, ich weiß nicht, wieder 4, 5, 6 Ärzte vor einem. Und dann haben sie dir halt gesagt, dass es doch nicht nur ein Tumor war, sondern dass es dann Krebs war. Dass der halt gestreut hat in die Lunge und dass sie Chemo braucht, dass ihr die Haare ausfallen, er hat es immer mit Fußball verglichen. Das ist wie Barcelona gegen Sandhausen. Die Chancen stehen schlecht, aber
das haben sie euch da das erste Mal dann offenbart.
Man kann es versuchen, man muss kämpfen. Man weiß, die Chancen stehen schlecht, aber man hat schon Wunder gesehen und so haben sie uns halt da auch immer so abgefrühstückt. Und du hast da gesessen in diesem Raum und irgendwann habe ich auch nur noch, an der Scheibe waren so Dino-Aufkleber, habe ich nur noch da drauf geguckt, weil ich dachte, also man kann es gar nicht realisieren und Delani saß vor mir.
Ich habe immer nur gedacht, was denkt Delani?
Auch weil sie Vergleich Barcelona ist 1000.
Genau.
Das hat er ihr dadurch für das Kind verständlich machen wollen, dass sie versteht, wie schlecht ihre Überlebenschancen sind. 5% hat er gesagt.
Gespräch, wo dann eure Tochter, 14 Jahre alt, wurde ihr dann offenbart, dass sie zu 95% das Leben verliert?
Das Jahr nicht überlebt. Das war im Februar. Da haben sie uns gesagt, sie wird das Jahr wahrscheinlich nicht überleben.
Und da saß sie dabei.
Mhm. Und das Krasse war einfach, da habe ich den größten Respekt überhaupt. Sie sitzt da, guckt uns an und wir waren ja fix und fertig, ist ja klar. Ne? Und sie sagt, ich schaffe das.
Ich bin die 5%.
Ich bin die 5%. Ey, wenn ich daran zurückdenke, kriege ich wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie krass das war. Ne? Auch wie oft wir sind an diesem Raum, wo wir drin saßen, so oft dann immer vorbei in den Chemophasen. Immer wenn ich wieder in den Raum, habe ich immer wieder an dieses Gespräch gedacht, wie wir drei da sitzen.
Also du konntest ja auch gar nicht das erstmal für dich realisieren, dass du erstmal damit klarkommst. Dann du als Ehepaar, dann du als Eltern, dass du sagst, wie gehe ich jetzt vor Delaney damit um? Du warst ja direkt von 0 auf 100, hast da gesessen, hast gedacht, was mache ich denn jetzt? Und meine Eltern waren hier, die sind in der Zeit gekommen bei den Geschwistern. Du wusstest, du musst jetzt nach Hause gehen. Und die saßen hier alle auf dem Sofa und wir sind reingekommen und du musstest denen das jetzt erklären. Was sage ich jetzt meiner 6-jährigen Tochter? Deine Schwester verliert jetzt Haare und die stirbt vielleicht. Wie sagt man das?
Wie sagt man das?
Also Delaney ist dann direkt, wir waren mit 2 Autos da, Delaney ist direkt mit Dennis ins Stall gefahren zu ihrem Pferd, weil das immer ihr es war, dass sie immer gesagt hat, ich muss in den Stall, ich muss zu diesen Pferden. Das hat sie immer irgendwie runtergeholt.
Also und nach diesem Termin beim Arzt?
Nach dem Termin ist sie direkt, das war abends um 8, es war stockdunkel, dann sind die in den Stall gefahren und ich bin nach Hause, habe erst mal im Auto gesessen und geheult. Und bin dann hier rein und habe mich hier vorne lang gemacht und habe da erstmal, ich konnte gar nichts mehr, weil du einfach hier reingekommen bist und das ist ja deine heile Welt eigentlich hier. Die Kinder sitzen hier und also wann das wirst du ja auch nie wissen, wie sage ich sowas? Und natürlich haben dann alle gemerkt, dass es was Ernstes ist und unsere Kleine, die ist 6, die ist sowieso, oder jetzt ist sie 7, die ist sowieso die Schärfste von allen. Die hat dann auch, als Delaney da war, immer über die Haare gestreichelt und hat gesagt, das ist nicht schlimm. Nur wenn du deine Haare verlierst, musst du trotzdem nicht sterben. Und sie hat ein Video mal gesehen im Internet. Checker Tobi erklärt den Krebs, hat sie gesagt. Das haben uns dann auch alle angeguckt. Man muss nicht sterben, nur weil man Krebs hat. Und die Haare wachsen wieder. Das hat die 6-Jährige der 14-Jährigen erklärt. Und da hat man gedacht, was passiert hier eigentlich? Also was für ein Film läuft hier, in dem du jetzt mittendrin bist und das gar nicht, also du willst es, du verstehst es gar nicht. Und wir haben aber den Kindern bis heute noch nicht gesagt, wie ernst es wirklich um Delaney steht, weil sie wissen, dass sie krank ist, die Haare wachsen jetzt gerade wieder, weil sie die Chemo nicht mehr machen, weil die ja sagen, das bringt nichts, sie schlagen nicht an. Deswegen hat Heidelberg sie ja auch austherapiert, hat gesagt, wir machen nicht weiter. Machen Sie es ihr schön, hat er gesagt. Lassen Sie es reiten, fahren Sie in Urlaub. Machen Sie es ihr schön.
Also man übersetzt, es gibt momentan keine Therapie, die man jetzt anwenden kann und ihr hofft, dass ihr das Leben so lange verlängern könnt, bis eventuell eine Therapie auf den Markt kommt, die für sie die Möglichkeit geben würde, doch weiterleben zu können.
Genau, im Moment ist Delaney unheilbar krank. Und wir hoffen, dass es ihr lange gut geht, und es dann irgendwann irgendwas gibt, was man probieren kann, das sie gesund macht. Und natürlich war das am Anfang, konnte man das nicht verstehen. Da hat man auch mal gedacht, ja, aber, und das war bei ihr auch so, wenn wir mal eben mit dem Hund Gassi waren oder die Kinder abgeholt haben, dass sie nicht alleine sein wollte. Sie hat bei mir mit im Bett geschlafen, weil sie immer Angst hatte, vielleicht sterbe ich jetzt. Wann sterbe ich denn? Wie merke ich denn, dass ich sterbe? Wache ich morgen früh einfach nicht mehr auf? Stehe ich auf und falle um? Und das sind ja Sachen, die fragt sie mich. Und dann sage ich, das weiß ich nicht. Und vor ein paar Wochen hatte sie auch nachts einen Schock, da musste auch der Notarzt kommen und die lag im Bett und die konnte nichts mehr. Und die hat mich angeguckt und hat mich gefragt, ob es jetzt soweit ist. Und da habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Und das ist, man kann das nicht, ich weiß gar nicht, du warst nicht da, man kann das nicht realisieren und deswegen ist sie so, dass sie jeden Tag, so wie das immer die Leute sagen, du musst jeden Tag genießen, als ob es dein letzter wäre. Die geht jeden Tag, steht die auf und lebt und lacht. Und auch gestern im Auto haben wir Weihnachtsmusik auf volle Pulle gesungen. Und so ist das. Und wir wissen nicht, ob sie nächstes Jahr noch bei uns ist oder noch 5 Jahre oder noch eine Woche. Und wenn du nur daran denkst, dann würdest du gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen, weil du denkst, es kann nicht sein. Aber du musst einfach das Beste daraus machen und hoffen, dass das Wunder passiert und sie gesund wird.
Weil ihr ja eben auch angesprochen habt, dass man ihr über die Haare gestreichelt hat und es nicht schlimm ist, wenn die Haare ausfallen. Der Moment kam ja dann, wo die Haare ausgefallen sind. Ich meine, ich kenne das ja leider auch familiär bedingt. Was war das bei euch für ein Moment? Weil da wird ja zum ersten Mal auch wirklich greifbar und sichtbar, dass da wirklich was nicht stimmt.
Ich glaube, das war gerade für die anderen Kinder, weißt du? Die kamen dann und dann haben die gesehen, oh,
da hat man gesehen, dass sie
die hat was, weißt du? Keine Haare mehr. Da nach den zweiten, dritten Chemophasen hat sie ja dann auch extrem abgenommen. Dann sieht man ja einfach, dass sie nicht gesund aussieht. Und ich glaube, dann war auch so der Moment für die anderen Geschwister, dass die realisiert haben, oh, die ist ja wirklich krank. Weil war vorher, das,
wo das man... Ist ja was Abstraktes,
genau,
ne?
Genau.
Ja, also natürlich sind die Haare, ich hatte ganz lange Haare, fast bis zum Po. Und dann war es natürlich, dass wir es versucht haben, so lange wie möglich rauszuzögern. Aber die Haare waren irgendwann überall. Und dann sind wir zu so einem Perückenstudio gegangen. Und sie hat gesagt, sie geht da rein und mit Perücke wieder raus. Also sie würde nie die Haare, das ist halt das pubertierende Mädchen dann doch irgendwo. Und dann hat die ihr die Haare abgemacht. Und das war das Schlimmste auch in dem Moment. Obwohl man dann dachte, ja, es sind nur Haare. Es sind nur Haare. Und andererseits sind das halt die Haare so nach außen hin. Und dann hat sie aber auch eine Perücke gefunden, die auch wirklich ähnlich aussahen wie ihre Haare. Und auch hier zu Hause hatte sie die am Anfang immer auf. Und dann habe ich gesagt, Elani, mach das ab. Das ist, und natürlich irgendwann, dann waren die Augenbrauen weg, die Wimpern, alles. Das ist halt was ganz anderes. Jetzt ist alles wieder gewachsen, jetzt schon fast so lange Haare wie du. Und die Augenbrauen, die Wimpern wachsen wieder. Und das ist halt...
Ist das ein Moment der Hoffnung?
Ja, genau. Wenn man das sieht, als die ersten Haare rauskamen, da habe ich Fotos von geschossen, wie so eine Bescheuerte, habe gesagt, guck mal, die Haare wachsen. Und das ist einfach, ja.
Sprecht ihr denn aber mit Delani über den Tod?
Ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht, weil sie mich natürlich fragt, wie das dann passiert, ob das hier zu Hause passiert, ob sie dafür ins Krankenhaus muss. Aber sie ist ja im Moment in palliativer Behandlung. Und da kommt zweimal die Woche das Palliativteam hierher und guckt. Und wir haben auch einen Notfallplan, Notfalltabletten, was passiert, wenn was auch immer passiert. Aber das wissen wir ja auch nicht. Und das kann ja auch kein Arzt sagen. Es gibt ja so wenig Fälle von der Erkrankung, die Delani hat, dass man da ja nicht sagt, okay, erst kommt das, dann das, dann das. So, das gibt es bei Delani nicht. Wir haben ja auch so viele Kinder auf dieser Kinderkrebsstation kennengelernt, die hatten einen Therapieplan. Du machst 9-mal Chemo, du machst 2-mal OP und dann bist du gesund. Das gibt es bei uns ja nicht. Wir wissen das nicht. Und deswegen haben wir auch aufgehört.
Du darfst nicht vergessen, 100 Leute kranken im Jahr an diese Krankheit. Überleg mal, 100 und davon nur 0,3 sind es Kinder. Also
Das ist halt, wir haben aufgehört, an morgen zu denken. Wir machen heute und heute ist es gut. Dann gucken wir einfach.
Seid ihr eigentlich gläubige Menschen?
Wir waren das mal und Delani wurde auch konfirmiert jetzt in ihrer Zeit der Chemo und da kam auch und wir haben eine Feier gemacht, aber man fragt sich halt einfach, wie kann sowas sein, wenn es da oben wirklich was gibt und viele sagen ja immer nur, man kriegt nur die Aufgaben, die man auch bewältigt und so, keine Ahnung, aber also mittlerweile habe ich den Glauben an alles verloren, weil ich mir einfach denke, wie auch diese ganzen Kinder auf dieser Kinderkrebsstation oder generell in diesem Krankenhaus, sobald sich die Krankenhaustür für mich aufschiebt, denke ich mir jedes Mal, was da abgeht, das ist so schlimm.
Könnte es nicht auf der anderen Seite ein Trost sein, zu sagen, wie es dann vielleicht im Himmel sein wird?
Ja. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, ohne Delani zu sein. Deswegen kann ich mit ihr schwer über den Tod sprechen und auch was danach ist, weil ich immer denke, ich kann kein Weihnachten ohne sie feiern oder keinen Geburtstag von den anderen, wenn einer fehlt. Und deswegen gibt es diese Gedanken einfach nicht, weil das darf nicht passieren.
Wie oft stellt man sich denn die Frage, oder vielleicht auch sie, warum ich?
Also ich mache das jeden Tag. Ich frage mich ja auch immer, was ich falsch gemacht habe. in der Schwangerschaft oder warum hat sie das und keine Ahnung, was habe ich verpasst? Warum bin ich nicht noch früher mit ihr zum Arzt gegangen? Oder ja, was ist in der Schwangerschaft, in ihrer Kindheit passiert, dass das jetzt so ist? Aber da gibt es, glaube ich, leider nie eine Antwort drauf.
Ist das mit das Schwerste, dass man keine Antwort auf diese Fragen bekommt?
Ja. Für mich schon. Weil ich dem immer denke, dass man ja versagt hat. Man soll sein Kind ja beschützen. Das können wir einfach nicht.
Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen und wenigen Wochen ja auch gesprochen. Es kommen ja dann auch so Stöckchen, die man bekommt, wo man sich dran festhalten kann. Jetzt vor ein paar Tagen erst habt ihr ja eine positivere Nachricht erhalten. Ja. Welche war das?
Willst du?
Ich war mit ihr durch die Ärztin in Frankfurt, die sehr bemüht ist, wirklich uns irgendwelche Therapiemöglichkeiten vorzuschlagen, war ich mit ihr in Würzburg. Und da gibt es Nuklearmedizin. Da wurde ihr ein Medikament gespritzt und sie musste leuchten, hat die Ärztin gesagt. Und unsere Freunde alle haben gesagt, die wird so leuchten, die wird strahlen und das wird passieren.
Und da gab es ja auch nur eine kleine prozentuale
da
Chance.
Genau, da gab es auch die Chancen. Das ist eine ganz neue Studie, die erst bei, ich glaube, 60 Leuten getestet wurden und nur bei 10 hat es funktioniert.
Hier wurde die nur eingesetzt, weil es nur ging.
Ja. Also erstmal, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, das zu probieren, ob es bei dir geht, ist schon gering. Und dann, dass es funktioniert, war auch gering. Und bei Delani hat es funktioniert. Und sie lag da in dieser Röhre drin und man hat an der Seite den Bildschirm gesehen und ich weiß noch die Videos, wie man das gesehen hat, dass sie leuchtet. Und ich habe da gesessen und habe dann auch nur Videos oder auf Spannung habe ich gesagt, sie leuchtet wirklich, das passiert einfach. Und jetzt müssen wir in 2 Wochen dahin oder nächste Woche, in 2 Wochen am 15., 3 Tage vor ihrem Geburtstag, gehen wir dann ins Krankenhaus in Würzburg und dann kriegt sie was gespritzt, wo sie 5 Tage alleine im Zimmer sein muss, also auch an ihrem Geburtstag. Und keiner darf an sie ran. Man darf sie nicht umarmen, man darf nicht in ihre Nähe, weil sie radioaktiv ist. Und das ist einfach die Hoffnung, dass dieses Medikament, diese Behandlung, diese Therapie die Metastasen abtötet. Und das ist so verrückt, dass man denkt, man macht sein Kind radioaktiv. Und feierst es auch noch und sagst, wie cool. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, was man diesem Kind einfach zumutet. Wir haben natürlich gesagt, können wir es nicht auch im Januar machen, so Geburtstag, Weihnachten, Urlaub, wir wollen weg. Aber sie haben gesagt, das ist halt wichtig, es so schnell wie möglich zu machen, also machen wir es. Und dann haben wir 2 Zimmer mit der Glasscheibe, wo ich sie nur sehe. Und das ist, man kann sich das einfach gar nicht vorstellen, was man macht, was man alles versucht, und Hoffnung einfach hat. Denn jedes kleine Fitzelchen hat man Hoffnung. Natürlich, dass das jetzt so angeschlagen hat, ist schon gut. Aber wie es dann wirklich komplett anschlägt und wie das, deswegen freuen wir uns auch. Also ich habe jetzt keinen Freudentanz gemacht. Ich habe mich gefreut, dass wir es testen können. Aber ich würde jetzt nie sagen, hey cool, jetzt haben wir was, dass Delani gesund wird. Weil
das ist ja auch, das sind genau. Ja auch diese Tage jetzt dann dahin. Man kriegt wieder etwas Hoffnung. Ja. Man hat ja so eine große Angst auf der anderen Seite, dass einem die Hoffnung einfach wieder aus den Händen gerissen wird. Ja.
Genau.
Und so wie das ja auch mit der Chemo, ich meine, da läuft ja pures Gift in den Körper. Und auch da ist ja immer wieder die Hoffnung so, dass es jetzt klappt, aber diese Ungewissheit dann,
die das Tage
macht
danach,
einen ja das auch macht verrückt. Einen Horror. Das war auch im Krankenhaus, auch wenn sie wurde 3-mal in der Lunge operiert, wenn die da stundenlang im OP war und dann auf der Intensivstation lagen mit den ganzen und ich saß da neben ihr und habe die einfach nur anguckt, habe gedacht, was passiert hier? Also warum passiert das? Warum muss dieses Kind, was noch nichts in ihrem Leben verbrochen hat, noch nichts, die will einfach nur erwachsen werden, hat sie zu mir gesagt, ich will einfach nur erwachsen werden. Und das ist das Allerschlimmste, warum die da sitzt und warum du, dass diese Chemo in sie reingetröpfelt ist, Tropfen für Tropfen habe ich da gesessen und habe gedacht, was, also du fühlst dich wirklich wie in so einem falschen Film und kannst nicht umschalten und musst das jetzt machen und musst stark sein für sie. Und ich wäre am liebsten, als die erste Chemo in sie reingetröpfelt ist, bin ich unten auf Toilette gegangen, habe mich eingeschlossen, habe geheult und sie nicht. Und habe ich gedacht, wie kann ich dann traurig sein, wenn sie das so positiv aufnimmt und sagt, ja cool, das macht mich jetzt gesund. Und ich denke, was für ein Scheiß.
Ich meine, wenn ich da jetzt rüberschaue, ne, da hängen ja dann auch die Adventskalender. Es ist jetzt nun mal auch die Weihnachtszeit. Wie sieht denn euer Weihnachten dann aus? Ich meine, am 15. kommt sie jetzt in die Klinik. Bleibt dann da 5 Tage. Dann hofft man ja, dass man sie vernünftig mit nach Hause kommen kann, nehmen kann. Wie soll denn euer Weihnachten dieses Jahr aussehen? Und wie wünscht sich Delani Weihnachten? Hat sie das mal geäußert?
Die Kinder haben Wunschzettel geschrieben, die hängen in der Küche. Da haben sie auch drauf geschrieben, dass Delani gesund wird. Und das ist, ja, natürlich haben die Kinder auch Wünsche und die kriegen auch was, aber es ist einfach so nebensächlich. So, das ist halt, dass man zusammen ist und dass wir da einfach eine gute Zeit haben, dass es ihr gut geht. Das ist einfach das Wichtigste, dass ich sie aus dem Krankenhaus mitnehmen kann und wir wirklich auch Weihnachten feiern können und Silvester tanzen können und einfach, ja, das Feuerwerk angucken können, was einfach so ganz normal ist für jeden. Das ist für uns einfach, dass man das wirklich machen kann und dass sie nicht, es ihr nicht schlecht geht. Das ist einfach das Schönste, dass das passiert.
Ich finde das ja wirklich bemerkenswert, dass ihr das auch in die Welt raustragt. Ihr engagiert euch ja auch für einige Themen, dann habt selber auch was ins Leben gerufen, ne? So ein genau. Welcher Betrag ist da momentan? Wisst ihr das?
Ich glaube, das sind um die 80.000 momentan, weil es halt einfach, gerade mit Delani, es gibt halt keine Forschung, es gibt keine Studien, es gibt keine Medikamente, die sie gesund machen. Und deswegen haben wir diese GoFundMe gegründet, wo einfach Geld gesammelt wird, um das dann eben in die Forschung zu stecken. Dass man einfach sagt, ein neues Medikament, ein neuer Hoffnungsschimmer, der ihr das ermöglicht, erwachsen zu werden.
Und dann haben sich auch viele Bundesliga- und Zweitliga-Vereine zusammengetan und machen Trikots, unter anderem, ne, mit der Nummer 2, es war ja auch deine Nummer all die Jahre. Wer hat euch zuerst eigentlich von dieser Aktion erzählt?
Wann war das? Im Sommer warst du auf diesem Benefiz-Fußballspiel. Genau, Benefiz. Da hast du den kennengelernt.
Genau.
Und der hat sich jetzt mit
Legenden
Marcel...
Legenden für Lehm. Er hat sich damals dafür eingesetzt. Er hatte es gesehen damals. Da hängt das Trikot vom HSV. Da war ich in Hamburg. Da haben die mir das überreicht. Das hat ihn dafür inspiriert, so eine Aktion zu machen. Das hat er mit Marcel Schuhn gemacht. Zusammen mit Marcel Schuhn habe ich damals in Sandhausen zusammengespielt.
Torhüter von Darmstadt.
Torhüter von Darmstadt, genau. Die haben sich zusammen dafür eingesetzt und ja, mittlerweile alle Erstliga-, Zweitliga- und Drittliga-Mannschaften haben mitgemacht und das ist natürlich wieder geil, einfach zu sehen, wie dieser Fußball verbindet. Ne? Ich war 15 Jahre Fußballprofi, habe natürlich viele kennengelernt, Mitspieler, Gegenspieler. Und es ist einfach schön zu sehen, auch wie viele sich gemeldet haben. Ne? Ob das auch nur Mitspieler war, die früher auch mal vielleicht gehasst hast in dem Fall oder so. Ne? Es haben sich so viele Menschen gemeldet und auch für die Aktion jetzt mitgemacht. Das ist einfach mega, mega schön zu sehen. Und das hat Delani auch so gefreut. Und das ist auch wieder, was ich meine, so ein Glücksmoment. Damit schaffst du Glücksmomente auch wieder bei ihr. Und das auch nochmal ein mega Dankeschön an diese Bein, dass sie sowas in die Wege geleitet haben. Ne? Echt.
Ja, auch an alle Vereine.
Dass ja, sie das alle Vereine, dass sie es alle mitmachen.
Es wird jetzt jeden Tag ein Trikot versteigert bei Instagram und der Erlös wird dann quasi, kommt auf das Spendenkonto und das ist einfach so einfach. Manche Sachen sind so einfach für die Mannschaft, so ein Trikot zu signieren und das wird dann versteigert an irgendeinen super Fan, der halt auch was Gutes tun will und der hängt sich das hin, genau wie wir und weiß jedes Mal, wenn er das anguckt, er hat was Gutes getan, indem er nur ein Fußballtrikot gekauft hat. Und das ist manchmal sind so kleine Dinge, die schon was bewegen einfach.
Abschließend, was verändert sich alles durch so eine Zeit?
Alles. Also es ist alles nebensächlich, wenn du nicht gesund bist, wenn du nicht fit bist, wenn du dein Leben nicht genießen kannst und keine Perspektive einfach hast.
Wir waren früher immer... Den Hamburger Weg in Hamburg waren wir immer einmal im Jahr auf der Kinderkrebsstation und im Hospiz. Und ich werde das nie vergessen. Ich habe das immer gern gemacht, dahin zu gehen. Ich habe mich auch immer freiwillig dafür gemeldet, dass ich dahin möchte. Weil du hast einfach gemerkt, den Kindern auf der Krebsstation, Die waren so glücklich, dass die HSV-Spieler gekommen sind. Die haben sich so drüber gefreut. Auch die Erzieher etc., die Ärzte, die haben gesagt, ey, das ist so toll, wenn ihr kommt. Die kriegen so viel Energie. Und ich bin immer danach nach Hause gekommen und habe zu Dana gesagt, ey, wir können so froh sein, dass wir gesunde Kinder haben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das da ist. Ein paar Jahre später sind wir selber jede Woche auf dieser Station.
Ist wie ein falscher Film. Ne?
So.
Ja. Das ist, wie du sagst, wie ein falscher Film.
So viele, was ich da für Kinder kennengelernt habe, was die für Geschichten haben, das ist unnormal.
Was ich nicht verstehen oder was ich auch nicht akzeptieren möchte, wir fliegen seit 60 Jahren, fliegen wir zum Mond, auf einen anderen Planeten. Mhm. Aber für das Thema Krebs haben wir nach wie vor keine Lösung.
Ja.
Mhm. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir eure und Delanis Geschichte heute erzählt habt. Ich meine, vor 4 Jahren, ja.
Wenn du überlegst, vor 4 Jahren, da war alles super, hatte ein anderes Haus, ich hatte noch eine schöne Frisur wie du.
Sie wachsen ja jetzt wieder.
Wachsen wieder zum Glück. In 1,5 Jahren habe ich auch wieder so wie du.
Irgendwann kommt der dritte Teil und dann ist wieder alles
gut. Dann wieder mit Delani, wie es ihr gut geht, mit allen Kindern wieder zusammen. Dann fahren wir noch mal eine Runde mit dem.
Genau, was war das? Hoverboard oder wie ist es?
Dann fahren wir runter. Also spätestens, wenn wir die Abstände halten, spätestens in Ferien, gerne jederzeit früher, sobald es ihr besser geht. Wir drücken von Sky, von allen natürlich ganz fest die Daumen. Und wirklich, das ist wirklich bemerkenswert, wie ihr mit der Situation so umgeht. Da habe ich wirklich meinen größten Respekt für euch beide. Vielen Dank.
Vielen Dank.